Hallo und herzlich willkommen zu Wachgeküsst 2030 Plus, dem Podcast der Semmering-Region. Dornröschenschlaf war gestern. Mein Name ist Timna Thorn und ich werde euch durch die kommenden Folgen begleiten. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute freue ich mich besonders, Fritz Wesseli zu begrüßen, Geschäftsführer von Indico, Vizepräsident des Golfclubs Semmering und Co-Autor von Aufbruch in die Zukunft. Anfang 2025 ist er vom Wiener Zweitwohnsitzer zum echten Semmeringer geworden.
Herzlich willkommen, Fritz.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Fritz, ich habe gehört, du fährst, und das hört sich für mich sehr banal an, du fährst mit dem E-Bike zum Golfplatz und hast dabei das Golfbag am Gepäckträger. Wie funktioniert das?
Der Vorteil ist, dass der Golfplatz unheimlich nahe bei mir ist. Also ich habe gemessen 7 Minuten mit dem Bike reine Fahrzeit. Das Golfbag steht, um ehrlich zu sein, jetzt im Caddy-Raum, aber es ist ganz einfach, mit einem Halfbag am Rücken einfach rüberzufahren.
Wirklich? Also auf deinen Rücken oder am Gepäckträger?
Nein, auf dem Rücken. Das schnallst du dir wie einen Rucksack einfach quer drüber und bist halt ein bisschen ein Schwertransport, ein breiter, aber es ist an sich kein Problem.
Weil du hast ja viele Kurven eigentlich dabei und
ich fahre sogar manchmal durch den Wald, dann ist es noch wilder.
Nein, ja. Mit den Gepäckträgern. Nein, das ist unglaublich. Okay, das ist crazy. Das ist echt crazy. Meine erste Frage, wenn wir jetzt zu den ernsten Themen, sage ich jetzt mal, kommen. Wie bist du eigentlich zum Semmering gekommen? Was hat dich auf den Semmering verschlagen?
Die Kurzversion ist, es gibt 3 Gründe, warum ich den Semmering gewählt habe oder der Semmering mich gewählt habe. Das ist einerseits die Höhenlage und das damit verbundene Klima. Mhm. Zweitens die Infrastruktur und damit auch die Erreichbarkeit. Mhm. Und der dritte Punkt waren soziale Kontakte, die ich bereits hatte. Also um es ein bisschen ausführlicher zu erzählen, ich habe in den 90er Jahren im Rahmen meiner Tätigkeit als Werbegrafiker für eine Webagentur gearbeitet. Mhm. Und wir haben damals einige Kunden am Semmering betreut als Werbeagentur. Große Hotels, kleinere Pensionen und damals auch für die, ich glaube es hieß damals Tourismusbehörde, Marketingkonzepte und Tourismuskonzepte gemacht. Die mehr geht sogar, dass unsere Agentur damals den Begriff Zauberberg geprägt hat. Und das waren so meine ersten Kontakte zu der Gegend und zu den Menschen am Semmering. Und die Initialzündung, um das wieder zu reaktivieren oder auch aktiver etwas zu machen in der Region, war ein Kuraufenthalt meiner Frau in den 2000ern nach einer Operation im Brein an der Rax. Und ich habe mir, damals, ich war 3 Wochen dort und ich habe mir damals überlegt, eigentlich könnte ich 2 Wochen dort auch verbringen und habe mich dort eingemietet, was möglich ist, einfach als Hotelgast quasi. Und war frustriert, weil ich den Fitnessraum dort nicht nutzen durfte. Der war nur für die Kurgäste bestimmt und da nur unter Aufsicht. Also war mein Plan B, ich leihe mir ein Mountainbike dort aus. Damals gab es noch E-Bikes nicht in dieser Form wie heute. Und habe dort meine Runden gedreht, was irrsinnig anstrengend war, weil es dort nur bergauf, bergab geht. Mhm. Aber eine Tour hat mich auf den Semmering gebracht, über die Adlitzgräben. Und ich habe einen Bekannten, den Josef Wagner, dort besuchen wollen. Bin nicht angetroffen, aber habe die Regina getroffen. Habe dort nicht mit ihr geplaudert und bin dann wieder zurückgefahren, frisch gestärkt. Und habe mir überlegt, eigentlich ist das schon schön da oben. Ja. Und so kam dann die Idee auf, man könnte doch sich eine kleine Wohnung dort mieten oder vielleicht sogar kaufen und dort ein bisschen Fuß fassen.
Wahnsinn, also diese kurze Fahrradtour, dadurch hast du eigentlich
Stunden,
schon diese Liebe, kurz, lang,
ja.
die Liebe zum Semmering entdeckt, kann man sagen.
Wiederentdeckt. Ja. Ich kannte die Gegend, wie gesagt, aus den 90er Jahren davor, kannte ich es eigentlich nur als jemand, der über die Passhöhe drüber fährt. Mhm. Da vor allem bei Motorradausflügen und Motorradtouren. Und das war so immer die erste Strecke, die dann wirklich wieder cool war, weil du so Kurven fahren konntest und die Gegend genießen konntest nach der doch längeren Autobahnfahrt, was am Motorrad immer sehr langweilig ist. Und der Semmering war so ein bisschen ein Höhepunkt, weil man dann halt so ein bisschen fahrerisch sich austoben konnte. Oftmals aber auch im Stau gestanden ist, weil damals gab es die Tunnels, wie du weißt, noch nicht. Und man war dann immer ein bisschen froh, dass man jetzt so in der Steiermark ist. Und wir sind meistens oben dann stehen geblieben, haben eine Stärkung genommen, einen Kaffee getrunken und dann ist es eigentlich in den Urlaub gegangen.
Ja,
und ich habe aber die Passhöhe irgendwie nie oder den Semmering damals nicht als attraktiv empfunden oder als irgendwie urlaubswert empfunden. Weil in Wahrheit wird es schön, wenn du rechts abbiegst. Ja. Mhm. Davor war es Verkehr. Ja. Mhm. Da bist du froh, wenn du wegkommst davon und dann geht es eigentlich erst in die Urlaubsdestination. Ja.
Du wohnst ja jetzt auch an einem sehr schönen Ort, würde ich jetzt einmal sagen, das ehemalige Gemeindeamt. Das ist wirklich von außen ein wirklich sehr wunderschönes Gebäude und historisches Gebäude. Ich weiß nicht, wie es von innen ausschaut, aber von außen ist es sehr schön. Und du hast ein ganzes Kapitel über Teleworking in den Bergen geschrieben. Und du beschreibst dort digitale Nomaden als Menschen, die leben, wo andere Urlaub machen. Wie lebst du das selbst?
Dazu muss man sagen, dass der Begriff digitales Nomadentum zu einer Zeit, wo wir das Buch geschrieben haben, das war zu Beginn der Pandemie, noch eher ein unbekannter Begriff war, oder das war noch eine relativ eingeschränkte oder kleine Gruppe, die das gemacht hat. Mhm. Also die Idee von digitalen Nomadentum ist, dass du dir deinen Laptop nimmst und schaust, wo gibt es Internetleitungen und wo kann ich arbeiten. Das betrifft natürlich vor allem Leute, die in irgendeiner Form kein Handwerk machen, sondern einfach mit digitalen Medien arbeiten. Oftmals sind das Leute in der IT-Branche, auch Menschen, die im Sales arbeiten, vielmals Kreative, Texter, Grafiker, Leute, die Online-Marketing machen, so in die Richtung. Ja. Und die Idee war damals, das, was ich ohnehin mache, auch ein bisschen zu publizieren. Also Pandemie war für uns alle ein großer Einschnitt. Mhm. Und mein Leben bestand damals so aus zwei Standorten. Ich habe in Wien mein Büro damals betrieben, als Webagentur, und habe damals einen zweiten Standort, wo ich sofort am Computer hingestellt habe, am Semmering etabliert. Also für mich war das dislozierte Arbeiten oder an zwei Standorten Arbeiten eigentlich ganz normal. Ja. Und während der Pandemie mussten wir das alle tun. Da war Homeoffice einfach eine Notwendigkeit. Und was sich aus meiner Sicht geändert hat, war, dass das plötzlich akzeptiert war, möglich war und auch von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite akzeptiert war und möglich war einfach, mhm, dass man das einfach als Normalität empfunden, ja, hat. Total. Und für mich war das ein Konzept, das eigentlich naheliegend war, weil ich wollte einen zweiten Standort haben zu der Wohnung in Wien, und ich wollte aber trotzdem nicht den Kontakt zu meinen Auftraggebern verlieren und einfach arbeiten können. Mhm. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass auch im Buch einfach zu beschreiben, wie das bei mir funktioniert und den Rahmen auch ein bisschen größer zu spannen, dass es eigentlich eine ganze Bewegung, eben dieses digitale Nomadentum gibt, die das vielleicht auf eine bisschen andere Weise als ich macht, weil die Idee ist da, dass du mehr oder weniger am Urlaubsort einfach auch arbeiten kannst. Also ich suche mir, was in einem Strand in Thailand, mhm, und ich kann dort meine Jobs machen, ich kann dort meine Kunden betreuen. Ich gehe surfen auf Hawaii, habe meinen Computer mit, mache einen halben Tag Arbeit, und am halben Tag stehe ich auf dem Brett. Ja. Das ist so die Idee. Ja.
Das heißt, das WLAN ist gut genug am Semmering, dass man das machen kann.
Das war tatsächlich eine Voraussetzung für mich.
Ja, 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 ja. Ich meine, ist ja klar, ja.
Ja, ja, aber sonst geht's nicht. Ja. Also das ist, ja, wir haben den Vorteil, dass bei uns eine, ja, Breitbandleitung buchstäblich, ja, vorm Haus durchgeht. Ja. Und da gibt's halt eine kleine Abzweigung dann, ja, in unser Haus, und das ist 20, ja, Mbit, und das reicht für mich zum Arbeiten. Ja.
Das heißt, du lebst eigentlich deinen, im Buch beschreibst du einen perfekten Teleworking-Tag, den du dann wahrscheinlich auch lebst. Und zwar, der ist vormittags arbeiten, mittags Fahrradfahren, dann wieder arbeiten, Pause in der Natur. Das heißt, so lebst du das,
oder? Aus Fahrradfahren ist inzwischen ein bisschen mehr Golf geworden, ja, aber im Grunde hat sich das nicht geändert. Ja, genau.
Das ist schön.
Das Schöne auch an dem Job ist, den ich habe, dass ich, ja, mir einfach einteilen kann, wann ich meine Slots mache.
Ja, ja, das gibt sehr viel Freiheit.
Genau.
Da gibt es ja mittlerweile zum Glück schon viele Arbeitgeber, die das auch so machen.
Ja, eben, und ich, ja, bin auch einer dieser Arbeitgeber, weil, ja, ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das auch zugestehe, ja, das genauso zu machen. Wichtig ist, dass, ja, die Leistung erbracht wird und, ja, dass Dinge erledigt werden, ja, zu einem definierten Zeitrahmen. Ja. Wo man es macht, ist letzten Endes egal.
Ja. Ja. Ja, was mir noch aufgefallen ist im Artikel, du schreibst von einem Biotop aus Coworking Spaces und schlägst vor, dass Hotels ihre Geschäftsmodelle anpassen könnten. Wie stellst du dir das konkret vor?
Also die lustige Entwicklung war, dass kurz nach Erscheinen dieses Buches es tatsächlich einen Coworking Space gegeben hat, muss man, mhm, inzwischen sagen, nämlich in Schott Wien. Mhm. Da wurde ein Nebenraum oder zwei Nebenräume von einer Bank kurzfristig umgewidmet. Mhm. Und das konnte man dort sehr günstig mieten und als Coworking Space oder generell als eigenes kurzfristiges Büro nutzen. Was schade war, ist, dass das nicht sehr publiziert worden ist. Mhm. Und dass es offen gesagt nicht sehr attraktiv war. Mhm. Also es fehlte einfach an Infrastruktur, und in Wahrheit haben die halt dort Tische reingestellt und, ja, alte Tische, mhm, reingestellt und das halt vermietet. Ja, es war okay, aber es war auch nicht aus meiner Sicht nicht ganz optimal, weil Schottwien nicht so gut erreichbar ist wie Semmering. Ich habe erwähnt, dass Infrastruktur ein Thema ist. Mhm. Und für mich war einer der Hauptgründe, mir den Semmering auszusuchen, weil es einfach super erreichbar ist. Mhm. Wir hatten die ersten Jahre oben einfach auch kein Auto, weil es nicht notwendig war. Ich bin von Wien mit dem Railjet zum Semmering gependelt und alle Wege konnte ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und, deine Frage war, wie könnte ich mir das vorstellen? Also Hotels könnten darauf reagieren, indem sie auch Selbstständige, Kreative, Leute, die Homeworking machen, ansprechen, bewusst ansprechen und sagen, wir haben Infrastruktur für euch. Wir haben einen eigenen Raum, den ihr nutzen könnt, wo vielleicht mehrere Arbeitsplätze drinnen sind. Wir haben Infrastruktur im Sinne von, es gibt bei uns WLAN, Internet, das man nutzen kann. Und es gibt Facilities. Ja? Du hast eine Sauna im Haus, du hast vielleicht einen Pool im Haus, du hast eine schöne Aussicht, du hast ein schönes Zimmer. Ja? Also alles Dinge, die so Pool-Faktoren sind für Menschen, die das nutzen könnten. Da würde ich mal wünschen, dass Hotels sowas mit einbeziehen, ja, und einfach anbieten künftig.
Also das würde ich tatsächlich auch nutzen. Die Sauna spricht mich sehr an. Aber auch die Freizeitaktivitäten, die man draußen machen kann. Du hast ja vorher erwähnt, dass du in deinen Pausen mittlerweile viel Golf spielst. Du bist Vizepräsident im Golfclub Semmering. Und der Golfplatz ist ja was ganz Besonderes, weil es der älteste von Österreich ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber hast du auch am Semmering zu golfen begonnen?
Ja.
Warum?
Ich hätte es nie begonnen, wenn nicht der Golfplatz so in der Nähe wäre, weil ich lernen musste, dass Golf ein sehr zeitintensiver Sport ist. Allein eine 9-Loch-Runde zu gehen, dauert eine Zeit, also unter einer Stunde kommst du nicht raus, eher 1,5 Stunden. Dann spielt man sich vorher noch ein bisschen ein, du brauchst Ausdauer, dann musst du dein Bag schleppen, es geht bergauf, bergab. Golf ist ein anstrengender Sport und Golf ist ein Sport, der Zeit beansprucht. Und also unser Pro sagt immer, der beste Golfplatz ist der in deiner Nähe ist.
Ja, stimmt.
Und jetzt muss man sich sagen, der Golfplatz Semmering ist generell der beste Golfplatz, klar. Aber er ist auch in der Nähe. Und das ist für mich ein Riesenvorteil gewesen, um dort zu starten. Begonnen hat die Sache auch zufällig, weil ich den damaligen Pächter von der Meierei, also vom Restaurant am Semmering kennengelernt habe. Und er war bereits ein Auftraggeber und Freund von mir. Und er hat mich damals gebeten, die Website zu machen für das Restaurant. Und nebenbei hat er mir mal 3 Münzen in die Hand gesteckt und hat gesagt, geh auf die Range, hau mal ein bisschen auf den Ball drauf, das wird dir garantiert Spaß machen.
Ja.
Ich habe gesagt, nein, das mache ich sicher nicht, weil das ist ein völlig absurder Sport. Und dann habe ich es doch gemacht. Und ja, also der Virus hat nach dem ersten gelungenen Abschlag zu wirken begonnen.
Ja, und es ist ja wirklich ein sehr, sehr schöner Golfplatz, muss man jetzt wirklich dazu sagen. Und im nächsten Jahr, 2026, feiert er sein 100-jähriges Bestehen.
Genau.
Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und gibt es aber ein Ding, was für dich den Golfplatz ganz besonders macht?
Einerseits die Geschichte und die Geschichten, die damit zusammenhängen. So Dinge wie, wir haben einen Mitglied, der über 90 Jahre alt ist. Und der hat mir erzählt, ob ich eigentlich weiß, dass das Siemer-Abschlag oder das Siemer-Loch nicht nur ein sehr lustig zu spielendes Loch ist, weil du dort erhöht stehst und quasi 90 Meter lang runterschlagen musst, bis du am Green bist. Du stehst in einer Waldschneise und schaust hinunter, noch dazu aufs Clubhaus. Und ich habe mir damals schon gedacht, das schaut ein bisschen aus wie eine Sprungschanze. Und das Lustige ist, das war eine Sprungschanze. Und nicht nur gab es 2 Sprungschanzen am Semmering, wir reden so Nachkriegszeit, sondern wir haben auch ein Mitglied, der da buchstäblich selbst runtergesprungen ist. Mhm. Ja. Und hat mir erzählt, er hat das mit seinem Bruder gemacht, die waren beide Wintersportler und die hatten nach dem Krieg ein paar Ski. Das heißt, er ist runtergesprungen, hat im Zielauslauf seinem Bruder die Ski gegeben, der ist raufgekrabbelt durch den Wald und dann ist er gesprungen. Ja, und sowas finde ich einfach fantastisch, weil es eine von hunderten Stories ist, die dort einfach nach wie vor sichtbar sind und von Leuten erzählt werden und so weiter. Ja. Und spielerisch ist es ein besonderer Platz, weil es dort keinen einzigen geraden Abschlag gibt. Also du hast, ich weiß nicht, ob du selbst spielst, aber du hast dort immer andere Lagen. Also es ist buchstäblich jeder Schlag anders, weil mal ist der Ball unter dir, mal ist er ober dir, mal liegt er im hohen Gras, mal und so weiter. Also es ist einfach spannend zu spielen. Ich kenne es nicht anders, weil ich dort begonnen habe und das dort gelernt habe. Aber wenn du es mit anderen Plätzen vergleichst, ist es einfach ein großer Unterschied. Mhm.
Ich habe früher, also mit so 10 Jahren oder 9 Jahren, habe ich die Platzreifeprüfung gemacht und auch die Turnierreifeprüfung. Habe aber bis eigentlich nie wieder gespielt bis dato. Habe jetzt tatsächlich letztes Jahr zum Geburtstag ein Golfbag bekommen. Das heißt, vielleicht werde ich es dieses Jahr noch schaffen, dass ich auch mal wieder versuche, Golf zu spielen.
Das ist, der Virus hat dich noch nicht ganz so gefangen. Der Virus hat dich noch nicht ganz so gefangen.
Ich glaube, mit so jungen Jahren weiß ich nicht, ob mich da der Virus so fangen hätte können. Aber vielleicht jetzt.
Ich prophezeie dir, du wirst Spaß haben.
Okay, dann werden wir uns
sehr freuen, dich mal am Platz zu sehen.
Du bist ja Vizepräsident vom Golfclub am Semmering. Und welche Ideen hast du denn für den Golfclub? Und wie können deiner Meinung nach die Grand Hotels dazu beitragen?
Die Grand Hotels sind aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor für eine zukünftige Geschichte am Semmering. Einerseits als Pull-Faktor für Touristen, die den Semmering entdecken und hoffentlich wiederentdecken. Und aus Sicht des Golfclubs erwarten wir uns, dass die Hotels mit uns eine Kooperation eingehen werden und wir die Gäste, seien es Tagesgäste oder seien es Gäste, die längere Zeit am Semmering verbringen wollen, auch zu uns locken können. Einerseits vielleicht als Golfspieler oder auch, um einfach zum Beispiel Schnupperstunden zu machen, um Golf kennenzulernen. Oder einfach nur als Tagesgäste, die bei uns die Gastronomie und den schönen Ausblick genießen wollen.
Das würde mich persönlich auch sehr freuen, als Semmeringerin, wenn man das so sagen darf. Weil damals als Kinder, ich war ja sehr viel am Golfplatz, wegen meinem Vater, den du ja auch kennst. Und es hat damals immer gegeben, die legendäre Bananenschnitte von der Hertha. Und ich würde mich freuen, wenn man wieder irgend so einen Punkt findet, dass auch Menschen kommen, die jetzt vielleicht nicht wirklich was mit Golfspielen zu tun haben, die sich da auch wohlfühlen und die dort gern Zeit verbringen, weil es ist ein absolut wunderschöner Ort und wie du sagst, es ist halt auch sehr viel Geschichte, was dahinter steckt. Und es selber zu erfahren und nicht nur zu hören und zu lesen, wäre, glaube ich, ein sehr wichtiger und schöner Faktor.
Ja, also etwas Analoges zu den legendären Schnitten, die ich auch immer wieder mal gehört habe, wäre exakt mein Wunsch, eine Art Signature-Dish oder eine Art klassisches Semmeringer Gericht, was auch immer das ist, eine Nachspeise, eine Hauptspeise, müsste es geben, sollte es geben. Und bei Vorstellungsgesprächen mit potenziellen Pächtern, die wir inzwischen hatten, ist das auch eine meiner Grundaussagen. Wir wünschen uns genau so etwas von euch. Überlegt euch irgendwas ganz Besonderes, das es nur am Semmering geben wird. Sagst du völlig richtig, das wäre das Ziel.
Ich träume noch immer von dieser Bananenschnitte, die ist so gut gewesen.
Ja, okay.
Die Hertha gibt es noch immer zum Glück und ich habe mir dieses Jahr auch zum Geburtstag die Bananenschnitte gewünscht. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das wäre toll.
Genau. Also eine Vision oder eine Idee wäre sogar, dass man nicht nur saisonal dort arbeitet, weil wir haben ja aufgrund der Witterung den Golfplatz zwischen Mai und Oktober offen. Mhm. Wobei inzwischen muss man sagen, auch ich merke den Klimawandel, seit ich am Semmering wohne und das ist eben seit 2018. Es wird wärmer. Das hat Vor- und Nachteile. Ja, wenn man es als Vorteil sieht, kann man sagen, man könnte eine verlängerte Saison am Golfplatz machen. Und man könnte es sogar so weit treiben, dass man sagt, warum kann nicht das Restaurant auch das ganze Jahr offen haben? Ja. Mhm. Wir denken sogar über Dinge nach, wie eine Indoor-Golfanlage dort zu machen, um auch die Golfer ein bisschen zu bespielen. Ja.
Ah, das wäre toll, ja. Also das sehe ich schon oder höre, es sind sehr viele schöne Ziele irgendwie in Aussicht oder Pläne, die ihr schmiedet.
Ja.
Fritz, wir sind schon relativ am Ende angekommen und wir haben jetzt noch zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Erstens, stell dir vor, es ist das Jahr 2030 plus. Was würdest du einem Besucher am Semmering als erstes zeigen?
Selbstverständlich den Golfplatz. Aber ich würde es einbetten in eine Villenwanderung. Das heißt, ich würde einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung machen, wo wir von den Grand Hotels über die Villen am Golfplatz dort einen Snack nehmen oder eine Bananenschnitte, nicht von der Hertha, aber von einem künftigen Pächter. Und ich würde über den Bahnwanderweg wieder zurückgehen. Und das kannst du wunderbar in Geschichten einbetten, wie damals die Bahn entstanden ist, wie welchen Widrigkeiten und Schwierigkeiten innerhalb von ganz wenigen Jahren dort ein monumentales Werk gebaut worden ist, wie sich daraus ganz massive Dinge entwickelt haben, aus einem unscheinbaren Ort, der eigentlich nur ein passender Übergang war, florierendes und damals in den zur Jahrhundertwende extrem exklusives Gebiet geworden ist. Also viele Geschichten, die man dran knüpfen könnte.
Sehr schön. Und die zweite Frage, Was ist dein persönlicher Semmering-Moment, der Augenblick, in dem du denkst, das ist es, was die Region so besonders macht?
Es sind kleine Momente, die aber was ganz Spezielles sind. Am Abend beim Sonnenuntergang am 20-Schilling-Blick zu sein, auf die Züge zu schauen, vis-à-vis den Fernblick zu haben, mit dem Rad nach Saisonende auf den Sonnwendstein zu fahren und den Blick von Wiener Neustadt bis ins Steiermärkische rüber zu haben. Vor kurzem sind wir während dem Regen spazieren gegangen und haben hunderte Glückkäfer im Wald gesehen. Dinge, die du als Stadtmensch einfach nicht mitbekommst. Ja. Also ich sage immer, selbst wenn es schier ist, ist es am Semmering schön. Ja.
Oh, das ist schön gesagt, ja, das stimmt. In dem Sinne, Fritz, vielen Dank für das Gespräch, für deine Geschichten und für die Einblicke. Und es war sehr schön zu hören, wie du als digitaler Nomade den Semmering als neue Heimat entdeckt hast. Danke.
Danke dir für deine Fragen.